Online unterwegs? Dann denk an deine Privatsphäre. Surfshark hilft dir als umfassende Suite für Cybersicherheit, die mehr kann als ein herkömmliches VPN. Mit einem Abo sicherst du unbegrenzt viele Geräte und schützt deine Daten mit einer neuen Online-Identität. Geh auf surfshark.com/ernstfall oder nutz den Code ernstfall und sicher dir 4 Monate extra zu deinem Abo.
Vielleicht sollten wir mal ein Schiff versenken. Also ich meine, über den Zeitpunkt, dass man den russischen Botschafter einbestellt, sind wir doch hinaus, oder?
Im Grunde genommen rechtfertigt dies einen Angriff. Den Gefallen sollten wir ihnen nicht tun.
Die Russen werden nicht abgeschreckt, wenn wir mit Wattebällchen werfen.
Könnte irgendjemand hier am Tisch einordnen, was die Russen wollen? Also was ist deren Ziel?
Das Baltikum russisch machen.
Sie sagen, die Handlungsunfähigkeit von NATO und EU zeigen.
Und dann das Baltikum russisch machen.
Is this an Article 5 situation? And is this World War III?
Deshalb meine dringende Bitte, das ist jetzt Chefsache. Sie müssen mit Trump reden.
Sie sind jetzt der Bundeskanzler, Herr Tauber. Ich glaube, Sie können das.
Stellt euch vor, es ist Dienstag, der 27. Oktober 2026. 6.47 Uhr, Berliner Regierungsviertel. Im Bundeskanzleramt brennt Licht. Der Kanzler hat seine wichtigsten Minister und Berater zu einer Krisensitzung versammelt. Der Grund? Russische Truppen stehen an der Grenze zu Litauen. Offenbar bereit, in das NATO-Land einzumarschieren. Dieses Szenario ist fiktiv, aber nicht aus der Luft gegriffen. In sicherheits- und politischen Führungskreisen ist man weitgehend einig. Russland will wieder zur bestimmenden Macht in Europa werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, wird Russland, wenn nötig, auch eine direkte militärische Auseinandersetzung mit der NATO nicht scheuen.
Das war Martin Jäger, Präsident des Bundesnachrichtendienstes. NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagt, um den Frieden zu wahren, müsse sich das Bündnis auf Krieg vorbereiten.
History has taught us that to preserve peace, we must prepare for war.
Und Verteidigungsminister Boris Pistorius?
Ausbildung und Übung sind auf den Ernstfall ausgerichtet. Und dieser Ernstfall heißt Krieg.
Deswegen sind wir hier, an diesem Montagmorgen im Dezember 2025, in einem Saal der Bundeswehr-Universität in Hamburg. Auf einem U-förmig angeordneten Tisch ist an jedem Platz ein Mikrofon aufgebaut. Davor stehen Namensschilder: Bundeskanzler, Verteidigungsminister, Geheimdienstchef. Es ist aber kein echtes Kabinett, das hier versammelt ist. Stattdessen übernehmen ehemalige Entscheider, Politiker, Experten und Generäle für einen Tag die Rollen der Bundesregierung.
Ja, auf jeden Fall.
Ein zweites Team spielt den Kreml. Sie treten gegeneinander an. Wir wollen wissen, was passiert, wenn Russland die NATO angreift? Am Ende des Tages wird es ein Team geben, das seine strategischen Ziele umgesetzt hat. Einen Sieger. Mein Name ist Carolina Drüten. Ich bin sicherheitspolitische Korrespondentin bei Welt. Das hier ist Ernstfall. Was, wenn Russland uns angreift? Ein Wargame. Folge 1. Täuschung. Ein Wargame ist so etwas wie ein Gedankenexperiment. Menschen übernehmen Rollen, zum Beispiel die der Bundesregierung und Russlands, und spielen Szenarien durch. Solche Simulationen helfen, den Ernstfall zu durchdenken, bevor er eintritt. Wer seine Schwächen kennt, kann sie beheben. Ähnlich wie bei einem Probealarm, bei dem sich herausstellt, dass die Feuerwehr zu langsam am brennenden Haus ankommt und in der Folge ihre Einsatzpläne verbessert. Regierungen und Militärs führen regelmäßig Planspiele durch. Der Unterschied zu unserem ist, ihre Ergebnisse bleiben geheim. Wir machen unsere öffentlich. Denn wie und was in Krisen entschieden wird, betrifft uns alle. Unser Experiment soll genauso professionell laufen wie eines der nicht öffentlichen Spiele in Ministerien oder im Bundestag. Deshalb haben wir das German Wargaming Center gefragt, ob sie unser Projekt unterstützen. Das ist eine Einrichtung an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Normalerweise designen sie Wargames für Unternehmen, Ministerien und andere öffentliche Einrichtungen und führen diese auch durch. In den Monaten der Vorbereitung haben sie uns beraten und am Game Day sind sie unsere Spielleitung und dokumentieren unter anderem die Entscheidungen der Teilnehmer. Auf der einen Seite steht das Blue Team. Das steht für die eigene Seite, also die deutsche Bundesregierung. Geführt wird dieses Team vom Kanzler.
Wir haben ein gemeinsames Ziel, Russland in seine Schranken zu weisen, unsere Verbündeten zu unterstützen und deutlich zu machen, dass Deutschland bereit ist, hier einen aktiven Beitrag zu leisten.
Das war Peter Tauber. Als ehemaliger CDU-Generalsekretär arbeitete er eng mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen. Später war er Staatssekretär im Verteidigungsministerium. 2021 stieg er aus der Politik aus. Heute kehrt er für einen Tag zurück.
An diesem Stuhl habe ich nie sitzen wollen, weil ich jemanden gut kenne, der da 16 Jahre gesessen hat. Jetzt darf ich es im Spiel mal tun.
Als Kanzler ist es seine Aufgabe, die Fäden zusammenzuhalten. Er muss seine Regierung durch die Krise führen, Entscheidungen unter Zeitdruck treffen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Deutschland nach außen geschlossen wirkt. Damit unsere Teilnehmer wirklich frei reden können, sitzen hier keine aktiven Minister oder Amtsträger. Es sind alles Menschen, die aus Erfahrung sprechen und die wissen, wie man eine Krise navigiert, die aber keine Rücksicht nehmen müssen auf Geheimhaltung und Befindlichkeiten der Regierungskoalition.
Ja, Jörg Asmussen, heute Finanzminister.
Christiane Hoffmann, zuletzt stellvertretende Regierungssprecherin der Ampelregierung.
Ich heiße Roderich Kiesewetter, war 30 Jahre in der Bundeswehr, bin Oberst außer Diensten und seit 2009 im Bundestag.
Eberhard Zorn, ich bin bei diesem Wargaming jetzt der Generalinspekteur der Bundeswehr. Das war ich auch in echt.
Den Rest der Runde lernt ihr später noch kennen. Dieses Blue Team tritt im Wargame gegen das Red Team an. Die Russen.
Mein Name ist Alexander Gabulf. Ich bin Direktor von Carnegie Russland Eurasien Zentrum in Berlin. Und heute bin ich der russische Präsident.
Mein Name ist Arndt Freitag-Loringhofen. Ich bin ehemaliger deutscher Diplomat. Und heute bin ich der russische Außenminister.
Mein Name ist Franz Stefan Gadi. Ich bin Militäranalyst. Und heute bin ich der russische Militärchef.
Für unsere Simulation haben wir ein Szenario entworfen. Um es plausibel zu machen, haben wir Politiker, Militärs, Analysten, Ukraine-Kenner und Experten aus Litauen um Input gebeten. An dieser Stelle ist mir wichtig, euch einmal zu sagen, wir versuchen hier nicht, die Zukunft vorherzusagen. Dieses Szenario soll keine Angst erzeugen und keine Eskalation beschwören. Es ist ein Werkzeug, um zu testen, wie Deutschland im Ernstfall funktionieren würde, wo wir handlungsfähig sind und wo nicht. Stellt euch vor, es ist Mai 2026. Russland und die Ukraine haben sich auf einen Waffenstillstand geeinigt. Unterhändler beider Seiten unterzeichneten eine Vereinbarung, die die aktuelle Frontlinie einfriert. Parallel startet der Kreml eine Charmoffensive. Er bietet Deutschland langfristige Gaslieferverträge mit Preisnachlässen von bis zu 20% und wirbt für Investitionen in ostdeutsche Industrien. Russische Medien betonen, in Europa könne einzig Deutschland eine neue Phase der Zusammenarbeit einleiten. Im Baltikum dagegen spitzt sich die Lage zu. Russland und Belarus starten eine Militärübung an der Grenze zu Litauen. Wir befinden uns mittlerweile im September 2026. Die folgenden Nachrichtensendungen wurden mit künstlicher Intelligenz generiert.
Trotz offizieller Ankündigung eines vollständigen Rückzugs bleiben nach dem Manöver Sapad 2026 rund 12.000 russische Soldaten in West-Belarus stationiert. In Vilnius wächst die Sorge, Moskau wolle seine Präsenz entlang der NATO-Grenze dauerhaft ausbauen.
Die Litauer sind nervös. Russland nämlich hat schon mehrfach Militärübungen als Deckmantel für Angriffe genutzt. Während des Manövers Sapad 2021 verlegte Moskau große Mengen Ausrüstung nach Belarus. Im Februar 2022 standen russische und belarussische Truppen bei einer weiteren Übung ungewöhnlich nah an der ukrainischen Grenze. Kurz darauf begann der Angriff auf Kiew. Im Wargame wirkt Sapa 2026 aus litauischer Sicht nicht wie ein normales Manöver, sondern wie das Vorspiel zu etwas Größerem. Kurz darauf behauptet der Kreml ohne jeden Beweis, in Kaliningrad herrsche eine humanitäre Notlage. Kaliningrad, auf Deutsch Königsberg, ist eine russische Exklave an der Ostsee. Ein kleines Stück Russland, getrennt vom Rest des Landes. Versorgt wird es über Litauen und Belarus. Russland fordert die Passage eines humanitären Konvois durch Litauen. Die litauische Regierung lehnt ab. Sie fürchtet den Transport von Militärgütern. Seitdem stauen sich Lkw mit unbekannter Ladung auf der belarussischen Seite der Grenze. Und dann passiert noch etwas anderes.
In Litauen sind nahe der belarussischen Grenze zwei Polizisten getötet worden. Nach Behördenangaben hatte ein aus Moskau kommender Güterzug außerplanmäßig gestoppt. Eine Streife überprüfte demnach den Zug und traf auf bewaffnete Männer, die das Feuer eröffneten. Laut litauischem Geheimdienst könnte es sich um russische Spezialeinheiten handeln, die für Sabotageeinsätze eingeschleust wurden.
Auf einmal taucht ein Video im Netz auf, das Deutschland in den Fokus der Krise rückt. In dem Video sind Männer in Uniform zu sehen, die angeblich russischstämmige Jugendliche in Nordost-Litauen misshandeln. Russische Staatsmedien behaupten, es handele sich um Bundeswehrsoldaten. Die Folge? Russland fordert den sofortigen Abzug der deutschen Brigade in Litauen. Das Video ist fake. Die Bundeswehr war zur fraglichen Zeit nicht vor Ort. Doch es ist zu spät. Die Propagandamaschine ist angelaufen. Nicht immer zählt in der heutigen Welt das, was stimmt, sondern was die Menschen glauben. Und Russland weiß genau, wie man eigene Narrative setzt. In unserem Wargame bilden wir deshalb auch die russische Desinformationswelt ab. Dort klingt die Geschichte nämlich ganz anders, wie bei diesem Influencer, der ebenfalls mit künstlicher Intelligenz generiert wurde.
German soldiers are beating Russian kids just because they spoke Russian. 80 years ago, Germans came with tanks. Now they come with NATO. Is that defense or is that preparation for a war against Russian people?
Kurz darauf fällt das Online-Banking von Millionen von Sparkassenkunden aus. Auch ein Teil der Bargeldautomaten funktioniert nicht mehr. Der Grund? Eine Cyberattacke auf den IT-Dienstleister der Bank. Wer dahinter steckt, ist zunächst unklar. Das Szenario, das ihr eben gehört habt, umfasst den Zeitraum Mai bis Oktober 2026. Der letzte Tag, den es beschreibt, ist Dienstag, der 27. Oktober am frühen Morgen im Bundeskanzleramt. Seit Stunden laufen Berichte aus Vilnius, Warschau und Brüssel ein. Litauen hat gemeldet, dass russische Truppen an der belarussischen Grenze in Gefechtsformation stehen. Als alle um den Tisch Platz genommen haben, eröffnet der Bundeskanzler die Sitzung. Das Wargame beginnt.
Aus meiner Sicht haben wir zwei herausragende Handlungsfelder. Erstens, wir müssen dazu öffentlich reagieren. Welches Narrativ, also welche Erzählung geben wir den Menschen in Deutschland? Das Zweite, was mich mindestens genauso umtreibt, ist, welche Maßnahmen braucht es für den Schutz der Bevölkerung? Welche Maßnahmen kann die Bundeswehr intern treffen, um im Zweifel schnell handlungsfähig zu sein? Gibt es weitere Bereiche im Blick auf die Außenpolitik gegenüber Polen und anderen Nachbarn, wo wir jetzt agieren müssen? Da wäre ich natürlich um Ergänzung aus der jeweiligen Fachperspektive hier am Tisch dankbar.
Der Verteidigungsminister nimmt den Faden auf. Er wird gespielt von Roderich Kiesewetter, der für die CDU im Bundestag sitzt.
Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Zunächst einmal sehe ich, dass unsere Bundeswehr extrem unter Druck in Litauen steht. Ich rate dringend dazu, in Abstimmung mit dem Außenminister ein klares Signal an die Bevölkerung in Litauen und darüber hinaus zu senden, dass unsere Soldaten sich an Recht und Gesetz halten.
Auch Eberhard Zorn spricht die Bundeswehr in Litauen an. Als Generalinspekteur der Bundeswehr ist er der ranghöchste Soldat Deutschlands und berät die Bundesregierung.
Wir befinden uns ja dort mitten in der Phase der Vollaufstellung dieser Litauen-Brigade. Das heißt, wir haben zwei deutsche Bataillone dort.
Wenn sie fertig aufgebaut ist, wird die Brigade aus drei Kampfverbänden bestehen. zwei Deutschen und einem aus Truppen verschiedener NATO-Länder, die unter deutscher Führung stehen. Das bedeutet, dass sich Deutschland mit den anderen Ländern abstimmen muss.
Nach meiner Kenntnis sind das Niederlande und Norwegen, die dort Truppe hineinstellen. Aus dem folgt, dass wir mit den multinationalen Partnern dieses Bataillons erst auf der militärischen Ebene nochmal einen Lageabgleich machen sollten. Zum anderen aber auch, welche politischen Absichten diese Länder haben.
Die Regierungssprecherin Christiane Hoffmann gibt einen ersten Überblick, wie die Medien über die Situation berichten.
Vorweg ein kurzer Blick auf die aktuelle Presselage. Ich würde sagen, die Berichterstattung ist angemessen und eher zurückgenommen bisher. Das Video der Bundeswehr in Litauen wird korrekt eingeordnet als Desinformation und Fake.
Die Innenministerin meldet sich zu Wort. Diese Position spielt die Grünen-Politikerin Irene Mihalic.
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich will in dem Zusammenhang einmal darauf hinweisen, dass wir gegenwärtig angegriffen werden. Und zwar der Cyberangriff auf Finanzinformatik ist es kritische Infrastruktur. Nach meiner Auffassung müssen wir sicherstellen, ob durch den Ausfall der Server nicht nur das Online-Banking von Millionen Kunden und ein Drittel der Geldautomaten betroffen ist, sondern vielleicht auch unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dadurch beeinträchtigt ist.
Auch den Finanzminister, gespielt vom Ökonom Jörg Asmussen, besorgt der Teilausfall der Sparkassen. Millionen von Kunden können momentan nicht auf ihr Online-Banking zugreifen.
Ein Drittel der Geldautomaten funktionieren nicht. Also wir müssen rasch klären, welche Bargeldreserven bei der Bundesbank vorhanden sind und ob man aus benachbarten Ländern eventuell rasch Bargeld transportmäßig zu uns schaffen könnte. Weil wenn Leute vom leeren Geldautomaten stehen, beunruhigt das Menschen.
Die Fragen der Absicherung der Bargeldreserven ist ja auch Bestandteil auch der polizeilichen Gefahrenabwehr. Das bedarf Abstimmung mit den Bundesländern, wie auch Transporte abgesichert werden oder auch der Zugang zu Bargeld. Auch wenn wir die Bevölkerung auffordern, sich vorsorglich mit viel Bargeld einzudecken. Was ich nicht erleben möchte, ist das, was wir während der Pandemie hatten. Ja, dass es, ich sag mal, zu Hamsteraktionen kommt.
In ganz Deutschland haben sich vor Geldautomaten lange Schlangen gebildet. Ob in Duisburg, Magdeburg, Augsburg, es ist überall das gleiche Bild. Die Menschen haben Angst um ihr Erspartes. Sie heben mehr Bargeld ab als sonst. Teils kommt es zu Tumulten.
Haben wir Erkenntnisse darüber, dass das, was die Finanzindustrie gerade erlebt hat, einen Ursprung in Russland hat?
Darauf antwortet der Geheimdienstchef Gerhard Konrad, der im echten Leben Agent für den Bundesnachrichtendienst war.
Der Zeitablauf und die Einbettung dieser Operation in den gesamten Aufwuchs von hybriden Maßnahmen der letzten Monate deutet darauf hin, wir müssen damit sicherheitshalber davon ausgehen.
Im Blue-Team arbeitet gerade jedes Ressort seine Baustellen ab. Der Cyberangriff, die Sparkassen, die Stimmung in Deutschland, die Brigade in Litauen. Jetzt meldet sich der Außenminister zu Wort.
Herr Bundeskanzler, liebe Kolleginnen und Kollegen, einigen scheint der Ernst der Lage noch nicht so ganz klar zu sein.
Das ist Michael Roth, ein langjähriger SPD-Außenpolitiker. Früher war er Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt.
Vor unserer Sitzung habe ich ja mal mit meiner litauischen Amtskollegin telefoniert. Die sind schwer erschüttert und erwarten auch von uns ein klares Signal der Solidarität. Jetzt!
Große geopolitische Krisenszenarien stehen in diesem Podcast im Fokus. Doch viele vergessen, dass die eigene Privatsphäre online bereits täglich im Visier ist. Genau hier setzt Surfshark an und macht Sicherheit zur Selbstverständlichkeit. Ein VPN von Surfshark sorgt für eine verschlüsselte Verbindung und schützt dich vor Datendiebstahl. Egal, ob im Homeoffice oder im öffentlichen WLAN. Aber es geht um mehr als nur Schutz. Mit der Alternative ID kannst du eine völlig neue Online-Identität erstellen, um deine echten Daten vor Dritten zu schützen. Geh jetzt auf surfshark.com/ernstfall oder nutz den Code ernstfall und sicher dir 4 Monate extra zu deinem Abo. Dank 30 Tage Geld-Zurück-Garantie testest du Surfshark risikofrei.
In Litauen fürchtet man, dass die Ukraine erst der Anfang war. Dass die baltischen Staaten die nächsten sind auf der Wunschliste des Kremls. In der Realität würden jetzt in vielen Hauptstädten die Drähte heiß laufen. Nicht nur die litauische Regierung würde handeln, auch die NATO würde politische und militärische Prozesse starten. Wir konzentrieren uns im Wargame bewusst auf die Reaktion der deutschen Bundesregierung. Nicht, weil andere Akteure unwichtig wären, sondern weil ein Wargame Grenzen hat. Und weil wir herausfinden wollen, ist Deutschland auf den Ernstfall vorbereitet? Und wo liegen unsere Schwächen? Einige zentrale internationale Rollen haben wir aber besetzt. Den amerikanischen Außenminister, die NATO-Generalsekretärin, den polnischen Ministerpräsidenten und den EU-Kommissionspräsidenten. Sie sind am Game Day nicht in Hamburg dabei, sondern für einzelne Calls aus Washington, Brüssel und Warschau zugeschaltet. So wie es auch in der Realität der Fall wäre. Ihr lernt sie in den nächsten Folgen kennen. Wichtig ist für euch zu wissen, wir haben den Teilnehmern vor dem Beginn des Wargames nur das Szenario zur Vorbereitung geschickt. Am Spieltag selbst agieren sie komplett frei. Das Blue Team, das Red Team, die Verbündeten der anderen Länder. Wir sind nur als Beobachter dabei. Aber natürlich gibt es bestimmte Regeln. Das Wargame besteht an diesem Tag aus 4 Runden. Jede Runde muss mit klaren Entscheidungen enden, auf die das jeweils andere Team dann reagieren kann. Im Wargame ist das Blue Team, die deutsche Bundesregierung, durch einen schmalen Gang getrennt vom Red Team, Russland. Die Teams können sich gegenseitig nicht hören. Für Russland sitzen 3 Männer um einen Tisch herum und beraten. Der Präsident fasst ihre Pläne zusammen.
Wir möchten die Einheit von NATO zersplittern.
Der Mann, der hier spricht, kennt das System Putin von innen. Alexander Gabujew ist in Moskau aufgewachsen. Als junger Journalist hat er aus dem Herzen der russischen Macht berichtet, dem Kreml. Zwischen 2007 und 2014 traf er Wladimir Putin, unterhielt sich mit dem Außenminister Sergei Lavrov und ging mit dem damaligen Präsidenten Dmitri Medvedev auf Reisen. Niemand, sagt Gabujew, werde Putin davon abhalten, weitere Länder anzugreifen.
Wenn er schon aufwacht in seinem Bett im Kremlin oder in Novogorod, und sagt, ja, in 3 Monaten marschieren wir ins Baltikum. Wer ist da in der russischen Regierung, der sagt, Chef, Sie sind verrückt, das machen wir nicht, ist zu gefährlich?
Demnach ist gerade jetzt die gefährlichste Zeit.
Wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist, hat Russland eine riesengroße Armee, größere als vor dem Krieg, mit sehr viel aktuellen Kriegserfahrung. Und Europa hat erst jetzt aufgefangen, sich zu rüsten. Diese Zeitlücke ist super gefährlich.
Und genau in dieser Zeitlücke befinden wir uns im Wargame. Gabujew und seine 2 Mitstreiter müssen denken wie die Männer im Kreml. Denn sie wollen die NATO handlungsunfähig machen. Jetzt spricht Franz Stefan Gadi, ein österreichischer Militärexperte. Er spielt heute den russischen Militärchef.
Letztendlich geht es uns ja nicht um das Baltikum, sondern vielmehr darum, eine Sicherheitsarchitektur in Europa zu etablieren, die quasi unseren Interessen eher entspricht als die jetzt existierende. Daher müssen wir die NATO schwächen und auch die Europäische Union in ihren Grundfesten erschüttern.
Was Gadi beschreibt, deckt sich mit dem, was Wladimir Putin selbst gefordert hat. Kurz vor dem Großangriff auf die Ukraine hielt der russische Präsident eine Fernsehansprache, in der er Kernforderungen an den Westen formulierte. Unter anderem sagte Putin, die NATO solle ihre militärische Präsenz in Europa auf den Stand von 1997 zurückdrehen. Also bevor Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien oder auch die baltischen Staaten beigetreten sind. Keine NATO-Kampftruppen, keine Stützpunkte, keine Infrastruktur mehr in Ostmitteleuropa. De facto wäre das eine Sicherheitsordnung, in der Russland mitbestimmt, welche Länder geschützt werden und welche nicht. Im Wargame formuliert der russische Militärchef genau das als Ziel.
Unser Ziel ist nach wie vor, dass wir quasi eine Sicherheitsarchitektur in Europa wünschen, die sehr ähnlich der ist von 1997, das heißt keine permanenten NATO-Verbände in Osteuropa.
Das Red Team glaubt, die Oberhand zu haben.
Unser Vorteil ist unsere schnelle Entschlussfähigkeit. Dort sind wir dem Deutschen bzw. der NATO mit Sicherheit überlegen.
Während Demokratien ringen und abwägen müssen, kann der Kreml einfach handeln.
Der Wunsch des Präsidenten ist, dass wir einen humanitären Korridor etablieren.
Zur Erinnerung, Moskau behauptet, Kaliningrad drohe eine humanitäre Notlage und nutzt das als Begründung für einen, wie sie sagen, Hilfskonvoi. LKW aus Belarus sollen über litauisches Territorium fahren, um die russische Exklave mit angeblichen Hilfsgütern zu versorgen. Die Litauer sehen darin einen Vorwand. Denn an der belarussischen Grenze stehen nach wie vor rund 12.000 zusätzliche russische Soldaten in Gefechtsformation.
Ich möchte vielleicht noch einmal unterstreichen, aus einer reinen militärischen Perspektive zuallererst, wir können die Feuerkontrolle über die Suwalki-Lücke erreichen, ohne direkt militärisches Personal auch nach Litauen schicken zu müssen.
Was das russische Team hier plant, ist nicht weniger als die Invasion Litauens. Ein Angriff auf ein NATO-Bündnismitglied. Auch wenn die Russen dies als humanitäre Maßnahme zu verschleiern versuchen. In Litauen stehen außerdem deutsche Soldaten. Die Frage ist, begreift die Bundesregierung, was auf sie zukommt? Und kann sie es gemeinsam mit Deutschlands Verbündeten verhindern? Darum geht es in Folge 2 von Ernstfall. Was, wenn Russland uns angreift? Ein Wargame.
Ich glaube, das ist im Sinne von Abschreckung genau das, was wir tun müssen.
However, I have to be frank, we have some gaps. Only 2 of our 3 planes are currently operational. As you know, they're over 40 years old, so they are in need of some upgrades.
Es ist nicht genügend Munition auch vorhanden für die Brigade laut unseren Geheimdienstberichten, um hier tatsächlich längeren Widerstand zu erwarten.
Wenn euch die erste Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Und wenn ihr Feedback, Anmerkungen oder auch Fragen habt, dann kommentiert gerne unter der Folge oder schreibt uns an wargame@welt.de. Wir sammeln eure Fragen und beantworten sie am Ende in einer Sonderfolge. Folge 2 findet ihr jetzt auf welt.de, Spotify und Apple. 2 Folgen gibt es kostenlos, damit ihr reinhören könnt, ob euch der Podcast gefällt. Die restlichen Folgen könnt ihr mit einem Abo von Welt weiterhören, das ihr jetzt super flexibel für 1 Euro testen könnt, 4 Wochen lang. Damit habt ihr dann auch Zugriff auf weitere Bonusfolgen zum Wargame. Unter anderem werden wir die Bundesregierung mit den Ergebnissen konfrontieren. Und natürlich bekommt ihr als Abonnenten auch Zugriff auf viele andere exklusive Inhalte und Analysen von Welt. Mehr Infos zum Abo findet ihr in den Shownotes. Das war Ernstfall. Was, wenn Russland uns angreift? Ein Wargame. Skript und Storytelling: Carolina Drüten und Antonia Beckermann. Produktion und Sounddesign: Marvin Schwarz. Projektleitung: Antonia Beckermann, Carolina Drüten und Caroline Turzer. Mitarbeit: Jan Rosenkranz. Fachliche Begleitung: Josef Werbowski und Philipp Jan Schäfer vom German Wargaming Center der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Coverdesign: Dominik Schmidt. Ein besonderer Dank geht außerdem an die Teilnehmer des Wargames: David McAllister, Jörg Asmussen, Gerhard Konrad, Alexander Gabujew, Franz-Stefan Gadi, Christiane Hoffmann, Roderich Kiesewetter, Badwome Kott, Ann Freitag von Loringhofen, Oana Lungescu, Irene Mihalic, Jeff Radke, Michael Roth, Peter Tauber, Christoph Unger und Eberhard Zorn. Ebenso an die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg für die Bereitstellung der Räume, an Alan Edwards, Marlene Badun, Tobias Graboff, Till Henniges, Karl Hufnagel, Elias Jakob, Thorsten Kodalle, Nico Lange und Wim Ort für die Unterstützung vor Ort und an Nana Brink, Kai Brinkmann und Nils Lange für den wertvollen inhaltlichen Austausch.